You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-News auf Radio Korax und im Pi-Radio. Wie jede Woche hört ihr hier ausgewählte Hintergrundberichte zu Themen, die wir relevant finden in Sachen Antifaschismus. Und heute wollen wir eine Buchveröffentlichung von Andreas Speit über neurechte Netzwerke besprechen. Und wir wollen erinnern an Thorsten Lamprecht, der vor 25 Jahren von Neonazis ermordet wurde. Am vergangenen Montag hat sich in Dresden etwas abgespielt, was vielen Zeitungen als Neuigkeit erschienen sein muss. Zumindest haben fast alle größeren Tageszeitungen davon berichtet. Montag in Dresden, das heißt Pegida. Aber am vergangenen Montag war Pegida nicht alleine. Zeitgleich und in unmittelbarer Nachbarschaft fand auch eine Kundgebung der Alternative für Deutschland statt. Beide Kundgebungen hätten zwar einen je eigenen Lautsprecherwagen gehabt, aber, so wird es berichtet, beide Kundgebungen hätten eine Verbrüderung demonstriert. Pegida und AfD machen nun gemeinsame Sache, so die Nachricht. Dass eine Zusammenarbeit zwischen Pegida und AfD zwar innerhalb der AfD umstritten war, dass aber eine solche Zusammenarbeit schon längst immer wieder stattgefunden hat, das weiß, wer regelmäßig Antifa-News hört. Oder wer ein Buch gelesen hat, das den Titel trägt »Bürgerliche Scharfmacher – Deutschlands neue rechte Mitte«, ein Buch geschrieben von Andreas Speit. Dieses Buch ist schon im letzten Jahr erschienen und es rollt eben jenen Zusammenhang auf, den es zwischen der AfD auf der einen Seite und Pegida und anderen Bewegungen auf der anderen Seite gibt.
Das heißt ganz konkret, dass wir eben mittlerweile mit der AfD eine Partei haben, die in dieser sozialen Bewegung von rechts der politische Magnet für die parlamentarische Ebene ist. Und Pegida, aber auch die identitäre Bewegung oder 1% sind dann beispielsweise auch die atmosphärischen Anheizer auf der Straße, die durch Aktionen eben sehr, sehr schnell in die Medien auch geschossen sind. Und als dritter großer Bereich, gerade auch in Sachsen halt nicht unbedeutend, ist eben auch das Institut für Staatspolitik als sozusagen eines der ideologischen Zentren, wo Argumente und Positionen geschliffen und gefeilt werden, um eben noch besser in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Und da merkt man eben, dass wir schon verschiedene Aspekte haben, die eben eine soziale Bewegung ausmachen, obwohl das Wort sozial natürlich ein bisschen verstörend ist, weil wir wissen, die Bewegung hat keine sozialen Inhalte, aber sie haben halt die Aktionsmerkmale einer sozialen Bewegung.
Im ersten Kapitel des Buches »Bürgerliche Scharfmacher – Deutschlands neue rechte Mitte« rekonstruiert Andreas Speit die Entstehung und den Prozess der Ausrichtung der Alternative für Deutschland. Dass sich innerhalb der AfD bisher nicht alle Fraktionen darüber einig waren, wie sie sich in der Öffentlichkeit zu Pegida stellen sollen, das gehört für Speit zu den Geburtswehen dieser Partei.
Die AfD, das muss man leider sagen, hat unglaubliches Glück gehabt. Sie ist ja eigentlich eine sehr, sehr junge Partei und ist quasi von Wahlerfolg zu Wahlerfolg geschlittert und hat das relativ geschickt gemacht. Sie hat nämlich vor allem eins versucht zu unterbinden, interne Debatten, wie sie sich eigentlich grundsätzlich politisch ausrichten wollen. Und genau das ist im letzten Jahr dann doch ausgebrochen, diese Auseinandersetzung, weil schlicht und einfach die Zeit der Wahlkämpfe vorbei war. Und dann hat man sofort gemerkt, aha, die sind ganz schön disparat, das ist ein sehr heterogenes Spektrum. Und nun beginnen ja auch die harten Auseinandersetzungen. Wollen Sie eine bewegungsorientierte Partei sein oder wollen Sie eine Partei sein, die quasi bald in Regierungskoalitionsebene mit hineingehen will? Und das war letztlich auch der Streit um Frauke Petry und Björn Höcke, um es nur an zwei Namen festzumachen, auf dem letzten Parteitag. Im Wesentlichen ging es vor allem um diese Frage und weniger ums Personal.
Während Frauke Petry mittlerweile zum gemäßigten Flügel der AfD gezählt wird, der ein weiteres Abdriften der Partei nach rechts verhindern will, steht der Thüringer Fraktionschef Björn Höcke für den völkischen, extrem rechten Flügel der Partei. Aber Frauke Petry für unbescholten und harmlos zu halten, das geht, so Speit, kaum mit deren bisherigen Wirken zusammen.
Petry hat natürlich eine ganz dubiose Rolle eigentlich gespielt. Sie ist ja diejenige, die quasi auch mit Hilfe des rechten Flügels innerhalb der AfD die Macht errungen hatte und mittlerweile dann eben selbst von diesem rechten Flügel gerade sozusagen beiseite geschoben worden ist. Alexander Gauland ist mit Björn Höcke und André Poppenburg drei der führenden Persönlichkeiten, die genau diesen Rechtskurs der Partei offen forciert haben. Und Frauke Petry hat selbst damit geliebäugelt. Sie hat ja selbst nochmal ins Gespräch gebracht, man müsste den Begriff völkisch positiv besetzen. Da merkt man wirklich, es ging um Machtspiel und weniger um ideologisch-politische grundsätzliche Fragen. Das, was ich meinte, sind strategische Ausrichtungsfragen gewesen.
Der Konflikt zwischen Frauke Petry auf der einen Seite und dem Höcke-Flügel auf der anderen Seite ist in den letzten Wochen zunehmend eskaliert. Auf dem Parteitag der AfD in Köln im April hatte Petry einen strategischen Vorstoß geplant. Mit einem Strategiepapier wollte sie die AfD auf einen realpolitischen Kurs bringen. Dem stand jedoch eine klare Mehrheit entgegen, die den Bewegungscharakter der AfD bewahrt wissen wollte. Der Kurs der Fundamentalopposition, für den Höcke steht, hatte sich durchgesetzt. Nach dem Kölner Parteitag hat Petri jedoch angekündigt, diese Niederlage nicht hinnehmen zu wollen. Wir werden die kommenden Wochen abwarten müssen, wie sich dieser Konflikt weiterentwickeln wird. Diese parteiinternen Streitigkeiten sind allerdings für Andreas Speit kein Grund, ein mittelfristiges Ende der AfD anzunehmen.
Ich befürchte nur, bei der AfD haben wir noch ein anderes Phänomen. Sie haben quasi das kritische Maß überschritten, dass sie sich selbst zerlegen. Sie sind eben omnipräsent in den Landtagen. Damit haben sie das Kapital, sie haben das Know-how und sie haben tatsächlich eben auch den parlamentarischen Rahmen. Und es geht ja niemand davon aus zurzeit, dass die AfD wirklich gravierend so weit abstürzt, dass sie nicht in den Bundestag kommt. Also die Signalwirkung über das Parlament kann den Effekt haben, dass diese Selbstzerlegungsmechanismen, die wir sonst von rechtspopulistischen Parteien kennen, bei denen wir sie nicht unerfolgreicher waren, dass das dieses Mal vielleicht nicht so greift, beziehungsweise dieser Prozess der Selbstzerlegung wesentlich länger dauern wird, als wie wir das beispielsweise jetzt aus Hamburg betrachtet mit der Partei Rechtsstaatliche Offensive von Ronald Barnabas-Schill erlebt haben. Einmal gewählt, paar Monate in der Regierung und dann waren sie zerlegt an sich selbst oder mit der DVU in Sachsen-Anhalt vor etlichen Jahren. Ich befürchte, wie gesagt, da ist die AfD viel zu professionell und hat das kritische Maß an Volumen, an Know-how überschritten, dass sie selbst sozusagen sofort verschwindet.
Das Buch Bürgerliche Scharfmacher, Deutschlands neue rechte Mitte von Andreas Speit ist nicht einfach eine Geschichte der AfD. Es wirft auch einen ausführlichen Blick auf andere Fraktionen der neueren rechten Bewegung. Neben Pegida sind das die Identitäre Bewegung und, eng damit verbunden, das Institut für Staatspolitik in Schnellroda, jenes neurechte Think Tank um den rechtsextremen Publizisten Götz Kubitschek. Eine Auseinandersetzung mit diesem publizistischen Netzwerk hat für Speit keinen unerheblichen Stellenwert.
Ich glaube, wir müssen ganz ehrlich einräumen, dass wir da gedacht haben, naja, das rauscht ein wenig an uns vorbei. Was soll es uns interessieren, wenn neurechte Theoretiker über neurechte Theorien in neurechten Seminarräumen miteinander diskutieren? Ich sage ganz böse, das hätte uns vor 15, 20 Jahren interessieren müssen und nicht erst heute, weil diskursive Verschiebungen schlicht und einfach ein unglaublich langwieriger Prozess sind. Götz Kubitschek räumt das selber ein. Sie haben zwischenzeitlich auch gedacht, naja, die Bundesrepublik, jetzt in Ihren Worten gesprochen, ist so eine abgesicherte Gesellschaft, wir werden dort kaum einen großen gesellschaftlichen Umschwung kriegen. Und jetzt sagen Sie auf einmal, doch, jetzt ist die Zeit da für das, was wir erarbeitet haben. Und Sie räumen auch ein, Götz Kubitschek sagt das selber, ohne Personen wie Thilo Sarrazin, die quasi aus der Mitte der Gesellschaft mit einem Renommee gekommen sind, aber gleiche rechte Ressentiments verinnerlicht haben, ohne deren Publizität hätten wir jetzt diese diskursive Verschiebung nicht. Das heißt, wir haben ein Wechselspiel zwischen rechten Ressentiments in der Mitte der Gesellschaft und die neue Rechte, die quasi sich argumentativ auf diese Zeit vorbereitet hat und jetzt sozusagen ihre Zeit gekommen sind.
Im Zuge einer Auseinandersetzung mit den neueren rechten Bewegungen in Deutschland stellt sich irgendwann immer eine entscheidende Frage ein. Was tun angesichts dieser Entwicklung? Überall in linken und antifaschistischen Zusammenhängen werden in letzter Zeit vermehrt Strategiedebatten geführt. Ein Ansatz, den Andreas Speit im Interview stark macht, eine antifaschistische Streitkultur.
In der momentan laufenden Debatte sucht man gar nicht die inhaltliche harte Konfrontation beispielsweise mit der AfD und fragt sie, wo wollt ihr eigentlich hin? Was für ein Land wollt ihr eigentlich haben? Was heißt das eigentlich, was ihr dort sagt? Und das ist einer der Punkte, wo ich denke, wir noch viel genauer argumentieren müssen, sowohl auf der parlamentarischen Ebene, sowohl in der zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung. Um das mal ganz plakativ zu sagen, die Leute, die die AfD wählen, wenn man das so pauschal sagen will, sind nicht, wie immer so gern suggeriert, nur Modernisierungsverlierer und Protestwähler. Das heißt, es sind auch Leute, die sich bewusst für deren Gesellschaftsbild entschieden haben. Das heißt für mich, wenn ich so ein Gemisch an Klientel habe, die sich in diesem Milieu bewegt, heißt es einerseits, diejenigen, die man erreichen kann, mit kritischen Gesprächen versuchen, ihr Nähtchen aufzuklären. Und diejenigen, die politisch sich bewusst entschieden haben, die müssen inhaltlich angegriffen werden. Und genau hier erlebe ich immer wieder ein ganz großes Zögern. Man sieht das ja schon immer in Talkshows, wie wenig dort die AfD-Politikerinnen und Politiker auf ihre inhaltliche Substanz zurückgedrängt werden. Sondern man redet ganz viel, aber man wagt es ganz, ganz selten, ihnen inhaltlich zu sagen, was sie hier wollen, ist ein autoritärer Staat. Und was bedeutet das? Und genau an der Stelle würde ich mir dann auch wünschen, dass man herausarbeitet, diese autoritären Gedanken richten sich ja von der AfD und Pegida und 1% und dem Institut für Staatspolitik ja nicht nur gegen die Geflüchteten, gegen die Fremden, sondern es richtet sich auch immer gegen die eigene Bevölkerung. Und das ist einer der Punkte, wo ich wirklich mal sehr überrascht bin, dass so ein Talkshow von der Moderation da nicht erst zugespitzt wird.
Genau an dieser Stelle setzt aber auch eine Kritik an dem Buch von Andreas Speit an. Denn während er es im Gespräch stark macht, die eigenen Argumente zu schärfen, so findet eine tatsächliche Argumentation in dem Buch nur marginal statt. Zwar wird in den letzten beiden Unterkapiteln angedeutet, dass der Aufschwung der neuen Rechten auch mit einer hegemonialen Wettbewerbsideologie und mit der neoliberalen Formierung der Gesellschaft zu tun hat. Diese Kritik bleibt aber skizzenhaft und im Vergleich zum Umfang des Buches äußerst randständig. Im Rest des Buches deuten Schlagwörter wie angeblich, vermeintlich oder selbsternannt die kritische Haltung des Autors an. Aber der Autor referiert die Position der neuen rechten Bewegung lediglich. Er strengt kaum eine argumentative Dekonstruktion dieses Denkens an. So kann nach der Lektüre des Buches zwar jeder wissen, dass AfD und Pegida rassistisch sind. Aber wer wusste das nicht schon zuvor, wenn er es denn wissen wollte? Das Buch wirkt, als wäre es in dem Glauben geschrieben, die Mehrheit der Bevölkerung sei schon gegen Rassismus und andere reaktionäre Ideologien, man müsste sie deshalb nur darüber aufklären, was diese Protagonisten wirklich denken. Dass dem nicht so ist, weiß Andreas Speit aber eigentlich selbst. Anstatt die kriminelle Karriere von Lutz Bachmann oder die Familienkabalen der Frauke Petri minutiös nachzuerzählen, hätte er mehr Gewicht darauf legen können, seine eigenen Argumente auszuführen. Die Ausformulierung einer Gesellschaftskritik, die auch eine antifaschistische Kritik impliziert, das bleibt weiterhin eine Aufgabe. Für diese Aufgabe mag die Lektüre des Buches von Andreas Speit nützlich sein, eine Fruchtbarmachung dieses Materials müsste aber über dieses selbst hinausgehen. Das Buch Bürgerliche Scharfmacher, Deutschlands neue rechte Mitte von Andreas Speit ist in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen und kann dort für 5 Euro angefordert werden.
Gestern vor genau 25 Jahren wurde in Magdeburg der damals 23-jährige Thorsten Lamprecht bei einem Überfall von etwa 60 Naziskins und organisierten Neonazis tödlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich auf einer Geburtstagsparty von einer Gruppe junger Punks in dem Magdeburger Ausflugslokal Elbterrassen. Thorsten Lamprecht war einer der Punks, die an diesem Abend sich zum Feiern getroffen hatten. Wer die tödlichen Schläge mit einem Baseballschläger auf ihn ausübte, ist bis heute nicht geklärt. Darüber hinaus verletzten die bewaffneten Angreifer mehr als ein Dutzend junge Frauen und Männer, zum Teil schwer. Ein guter Jugendfreund von Lampe, so nannten ihn seine Freunde liebevoll, hatte sich vor 3 Jahren die Zeit genommen, um über seinen Freund und das Erlebte zu sprechen. Wir hören uns einen kleinen Ausschnitt daraus an.
Wie würdest du denn Thorsten als Mensch beschreiben? Was für eine Person war? Also wie erinnerst du dich an ihn?
Nach all den Jahren eine schwierige Frage. So. Aber so das, die intensivste Erinnerung ist eigentlich sein gutes Gemüt. So ein Mensch, der ja, halt eine positive Wirkung hatte auf andere. So Probleme mit einem Grinsen im Gesicht versuchte zu bewältigen. Und ja, der Spaß ist definitiv nie zu kurz gekommen mit ihm. Die andere Seite von ihm ist, dass er sich zu dem damaligen Zeitpunkt so, war ja noch Wendezeit, schon orientiert hat, wo es hingehen wird. Mit ihm, mit seinen Interessen. Und die Welt hat sich eröffnet. So, und ich glaube, dass, hätte er die Chance gehabt, ich glaube, dass er früher oder später geguckt hätte, was die Welt für ihn noch bereithält.
Die Magdeburger Punks hatten außerhalb ihres Jugendclubs und einigen wenigen Kneipen, dazu zählte eben auch diese Kneipe Elbterrassen, kaum Orte, an denen sie sich ungestört treffen konnten. Schon ein Schritt nach draußen bedeutete Gefahr, dass sie sich nicht einmal in den Elbterrassen einer ihrer Kneipen sicher fühlen konnten, zeigte der zielgerichtete Angriff der Neonazis auf die Geburtstagsfeier der jungen Punks. Dabei hätte es auch sehr leicht zu noch mehr Toten kommen können. Die Zeit nach der Vereinigung von Ost und West ist eine Zeit, in der es oft zu politisch motivierten Angriffen von Rechtsextremen gekommen ist. David Begrich vom Miteinander e.V. aus Magdeburg ruft uns die Erinnerungen der damaligen Zeit zurück ins Gedächtnis.
Das war das Jahr 1992. Das ist das Jahr, in dem kein Tag vergeht, an dem es keinen neonazistisch oder rassistisch motivierten Angriff gibt. Es ist das Jahr von Rostock-Lichtenhagen, es ist das Jahr der Angriffe in anderen Städten, es ist das Jahr des Todes von Silvio Meyer. Das heißt also, das Jahr ist zu dem Zeitpunkt, da der Tod von Thorsten Lamprecht geschieht, gerade 5 Monate alt und hat schon eine Terrorspur sozusagen rechter Gewalt durchs Land gezogen. Aber Magdeburg war damals ein Zentrum der neonazistischen Skinhead-Szene. Es gab hier mehrere Skinhead-Bands, die auch Probenräume hatten und mit Unterstützung aus Braunschweig diesen Überfall dann organisiert haben. Und man muss schon sagen, die Szene war damals sehr gut organisiert, sehr gewalttätig, bewegte sich immer im magischen Dreieck zwischen der damals noch existierenden Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei FAP auf der einen Seite, der Fußball-Hooligan-Szene auf der anderen Seite und der Skinhead-Szene, die damals sehr dominant war. Und der Tod von Thorsten Lamprecht war ja nur leider ein Ereignis in einer sich fortsetzenden Kette von Angriffen in Magdeburg. Also erinnert sei nochmal 2 Jahre später an die sogenannten Himmelfahrtskrawalle, als Leute aus der gleichen Neonazi-Szene stundenlang Migranten durch die Innenstadt gejagt haben, oder 1997 der Tod des Punks Frank Böttcher. Also es gibt da sozusagen eine lange Geschichte mit neonazistischer und rechter Gewalt in Magdeburg.
Was heute unvorstellbar klingt, war Anfang der 90er in den neuen Ländern trauriger Alltag. Der Tod von Thorsten Lamprecht hätte verhindert werden können, denn die Polizei war vorgewarnt, dass sich Nazi-Skins zu einem Angriff auf die Punkparty verabredet hatten. 2 Einsatzfahrzeuge parkten sogar in der Nähe des Ausfluglokals. Die Beamten in den Autos griffen jedoch weder ein, als sie beobachteten, wie die 60 bewaffneten Nazi-Skins das Lokal stürmten, noch als sie sahen, wie die Angreifer eine halbe Stunde später mit blutigen Baseballschlägern den Tatort wieder verließen. Die Polizei sagte, sie hätte nicht die Ressourcen gehabt, um sich gegen die Neonazis zu stellen, und machte klar, dass sie nicht eingreifen werde, bevor Verstärkung da ist. Ein Versagen auf ganzer Linie. Doch nicht nur die Polizei versagte, denn auch der Prozess gegen die 60 Neonazis verlief ernüchternd. Nur 30 von den 60 beteiligten Neonazis konnten ermittelt werden, und von diesen 30 wurde nur bei 18 Anklage erhoben. Nur einer von den 60 Neonazis wurde zu 4 Jahren Haft verurteilt und 4 bekamen eine Bewährungsstrafe. Wer Thorsten Lamprecht getötet hat, konnte das Gericht damals nicht feststellen. David Begrich erzählt uns von der juristischen Aufarbeitung des Falles.
Also alle Versuche, diesen Fall juristisch aufzuarbeiten, haben wir im wesentlichen und ganz entscheidenden Maße dem Berliner Anwalt Wolfgang Kalek zu verdanken, der damals wirklich eine Pionierarbeit geleistet hat, indem er die Nebenklage geführt hat und wirklich alles unternommen hat, um den Opfern Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Der ist ja heute einer der bekanntesten Menschenrechtsanwälte in Deutschland. Damals war er ein junger Rechtsanwalt, der, glaube ich, einfach schockiert war über die Verhältnisse, die in der Rechtspflege in Ostdeutschland herrschten. Ich glaube, man muss sich nochmal in Erinnerung rufen, dass wir damals in einer Situation waren, in der so eine Art Vakuum entstanden war. Der alte Staat DDR war nicht mehr da, auch seine Strukturen funktionierten nicht mehr. Aber der neue Staat, Bundesrepublik, hatte sich noch nicht hinreichend etabliert. Es gab, im Grunde genommen, waren alle Strukturen noch im Aufbau. Und auch die Polizei war natürlich in einer Situation, in der sie tief verunsichert waren. Dazu kam, dass es einen traditionellen Hass in der ostdeutschen DDR-Volkspolizei auf Punks gab. Das ist bekannt, dass es da sozusagen Ressentiments gab gegenüber diesen dreckigen, undeutschen Punks, mit denen man nichts zu tun haben wollte, die nur Scherereien machten. Also es sind mehrere Faktoren, die da zusammengewirkt haben, die dafür gesorgt haben, dass dieser Fall so katastrophal geendet ist, wie wir es heute wissen.
Thorsten Lamprecht ist nicht der Einzige, der in den 90er Jahren durch neonazistische Gewalt zu Tode kam, aber er war einer der Ersten. Es gab eine ganze Reihe von Angriffen in ganz Sachsen-Anhalt, die tödlich endeten. Die mobile Opferberatung in Sachsen-Anhalt zählt dabei bis heute 13 Personen, die zu Tode kamen, doch nicht alle werden vom Staat als politisch motivierte Tat aufgenommen. Einer der 13 Opfer ist der 17-jährige Frank Böttcher, welcher am 8. Februar 1997 in Magdeburg von einem Neonazi erstochen wurde. Die Stadtgesellschaft in Magdeburg wollte die Dimension der rechten Gewalt in ihrer Stadt nicht wahrhaben, obwohl es nicht zu übersehen war, dass es ein großes Problem mit rechter Gewalt gibt. Das Problem ist auch keines, welches nur in den 90ern sichtbar wurde, denn bis heute hält es nach wie vor an. David Begrich geht darauf ein, wie die Vorfälle die Stadt Magdeburg prägten.
Ich glaube, die Prägung läuft in 2 Richtungen. Die eine Richtung ist die, dass es in der Stadtgesellschaft so etwas wie ein Trauma gibt, was die Thematisierung von rechter und rassistischer Gewalt angeht, unter der Fragestellung des Image-Schadens. Also Magdeburg hatte in den 90er Jahren und auch Anfang der 2000er Jahre wirklich vor allen Dingen in den westdeutschen Medien einen sprichwörtlichen Ruf als Hochburg neonazistischer Gewalt, und zwar zu Recht. Und das ist sozusagen als Ungerechtigkeit in der Stadt oft wahrgenommen worden. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis sich Leute gefunden haben, die doch auch bereit waren anzuerkennen, dass es eben nicht nur eine von außen angetragener Image-Schaden ist, sondern dass es ja sich um reale Vorgänge handelt, die man auch benennen muss. Und in diesem Sinne ist es dann vor einigen Jahren endlich dazu gekommen, dass die Stadt ein doch offizielles Gedenkzeichen für Thorsten Lamprecht gesetzt hat, indem sie der Umbenennung einer Straße bzw. eines Platzes in Thorsten-Lamprecht-Weg zugestimmt hat. Das war ein sehr langer Weg dorthin, und diese Umbenennung ist im Wesentlichen denjenigen zu verdanken, die sich darum gekümmert haben, also dem Bündnis gegen Recht und aber auch der Initiative um die Freunde von Thorsten Lamprecht. Und ich glaube, das war ein sehr wichtiger Schritt, was nicht im Umkehrschluss heißt, dass es heute automatisch eine hohe Sensibilität für rechte Gewalt gibt. Aber es gibt, glaube ich, schon so etwas wie einen Bewusstseinswandel in der Frage, was ist da damals passiert und wie müsste man damit heute umgehen.
Was es in den 90ern leider auch noch nicht gab, ist eine professionelle Hilfe für Opfer rechter Gewalt. Die mobile Opferberatung ist unentbehrlich für die Betroffenen. Diese haben auch vor 3 Jahren eine Kampagne ins Leben gerufen, um die Schicksale derjenigen, die seit 1990 aus rassistischen und rechten Motiven getötet wurden, in Erinnerung zu halten. Die Kampagne heißt »Wir erinnern an Opfer rechter Gewalt« und dokumentiert ausführlich die Hintergründe und bietet auch aktuelle Informationen. Cissy Opfermann von der Opferberatung in Sachsen-Anhalt erzählt, was sie feststellte bei der Arbeit mit Hinterbliebenen von Opfern rechter Gewalt.
Die mobile Opferberatung gibt es ja bereits seit 2001, und natürlich haben wir auch immer wieder Angehörige, Freundinnen von Getöteten beraten und unterstützt. Und dabei auch immer wieder feststellen müssen, dass gerade diese Frage der Anerkennung der Tatmotivation eine ganz wichtige ist, einerseits. Und andererseits aber natürlich auch in der Beschäftigung mit den Todesopfern rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt feststellen müssen, dass es eben ganz viele Getötete gibt, an die überhaupt niemand mehr erinnert, wo es kein öffentliches Gedenken gibt und wo es auch keine öffentliche Anerkennung gibt.
Das Team um die Kampagne versucht dort, wo es gewünscht ist, einen Ort der Erinnerung zu schaffen, in einer Form, die für die getöteten Personen gerecht wird und für die Angehörigen akzeptabel ist, damit andere sich einerseits mit der getöteten Person auseinandersetzen können und dem Schicksal, was dahinter steht, und andererseits damit sich Menschen mit der tödlichen Dimension rechter Gewalt beschäftigen, welches auch dringend notwendig ist.
Das waren soweit die Antifa-News auf Radio Korax und im Pi-Radio wie immer nachzuhören auf der Homepage von Radio Korax unter radiokorax.de. Ich verabschiede mich, bis nächste Woche.